Ja, und wir hören nun den Predigtext. Diesmal lese ich ihn nicht einfach vor, sondern in verteilten Rollen. Und es geht in diesem Predigtext um zwei Personen, die sich begegnen im Vorfeld der Weihnachtsgeschichte, Maria und Elisabeth. Und da fiel mir ein, dass wir eine Maria und eine Elisabeth bei uns in der Gemeinde haben. Und ich habe die beiden eingeladen, doch mit zu lesen in verteilten Rollen. Kommt ihr bitte nach vorne, Elisabeth. Du bist allerdings jetzt in diesem Fall die Jüngere. Im biblischen Falle ist es eigentlich die Ältere, erheblich älter als die Maria, die noch ein junges Mädchen war zu dieser Zeit. Ich denke, ihr beiden geht ans Mikro, weil ich hier eins habe. Ich bin der Erzähler und die beiden machen dann mal den Mund auf, wenn sie dran sind. Das heißt, wenn die wörtliche Rede sozusagen erfolgt, ja? Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Ave Maria, sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken,
was diese seltsamen Worte wohl zu bedeuten haben.
Hab keine Angst, Maria, antwortete der Engel. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben. Und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden.
Wie kann das geschehen?
Fragte Maria den Engel.
Ich bin doch gar nicht verheiratet.
Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht.
Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast.
Antwortete Maria, und darauf verließ sie der Engel. Maria entschloss sich, so schnell wie möglich Elisabeth zu besuchen, die mit ihrem Mann Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie,
Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich es verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen.
Da begann Maria, Gott zu loben.
Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich bin glücklich über Gott, meinen Retter. Mich, die ich gering und unbedeutend bin, hat er zu großen Berufen. Zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Die Barmherzigkeit des Herrn bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron und Unterdrückte richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt.
Maria aber blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Warum 3 Monate?
Bis zur Geburt,
genau. Die waren 6 Monate schwanger, 3 Monate sind 9. Aber ihr braucht nicht so lange hier vorne stehen. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, ein Applaus. Das haben wir also ziemlich spontan gemacht. Finde ich toll. Ja, Elisabeth, so haben wir gehört, war mit Maria verwandt. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht Grund für eine ganz kurze, relativ kurze Vorbemerkung, nämlich mal etwas zu hören über die Verwandtschaftsverhältnisse rund um Jesus. Und wir haben hier eine kleine Grafik, und da kann man so ein bisschen sehen, wer mit wem verwandt ist. Also wir wissen, dass Elisabeth mit Maria verwandt war. Das steht in der Schrift. Wir wissen nicht genau, auf welche Art und Weise. In einigen Bibelübersetzungen wird sie als Tante von Maria uns vorgestellt und in anderen Bibelübersetzungen als Cousine. Das hängt auch mit dem Wort Base zusammen, das Martin Luther benutzt und das sowohl Vater, Schwester bedeuten kann, also Tante väterlicherseits, als eben auch je nach Landschaft Cousine bedeuten kann. Aber auf jeden Fall wird im Griechischen ein Wort hier gebraucht für dieses Verhältnis zwischen Maria und Elisabeth, was man blutsverwandt übersetzen könnte. Sie sind also nicht angeheiratet verwandt, sondern sie sind leiblich miteinander verwandt, die beiden. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass uns Elisabeth vorgestellt wird als eine Tochter Aarons. Aaron war der Stammvater dieser großen Priestergruppe der Kohen. Und er kam aus dem Stamme Levi. Das heißt, Elisabeth muss zu diesem Stamm Levi gehört haben. Sonst hätte sie den Zacharias auch gar nicht heiraten können, denn ein Levit darf auch nur eine Levitin heiraten, sozusagen. Insofern muss also unter der Vorfahrenschaft Marias, also entweder ihre Tante oder auch ihre Großtante, ihre Großmutter eine Levitin gewesen sein. Und insofern würde auch von dieser Schiene her stimmen, was Zacharia sagt, dass der kommende Messias sowohl aus dem Geblüt Judas kommt, also aus dem königlichen Geblüt, wie auch aus dem priesterlichen Geblüt. Diejenigen, die in der Bibelstunde sich mit Zacharia beschäftigen, die haben das gehört und mitgekriegt. Der kommende Messias ist sowohl ein Priester als auch ein König. Das war sonst immer getrennt in Israel, aber im Messias kommt das zusammen. Natürlich ist Jesus in erster Linie ein Priester nach der Ordnung des Melchisedeks, aber das wäre eine Predigt für sich. Also, da gibt es ein Verhältnis, sag mal, Tante oder vielleicht auch Cousine. Dann Maria ist verlobt mit Josef zunächst, nachher dann verheiratet mit ihm. Von Josef wissen wir, dass er aus dem Stamme Davids kommt. Er wird in Krippen immer uns vorgestellt als ein ziemlich alter Mann. Also so diese typische Geschichte, der alte Mann, der nochmal eine junge Frau heiratet. Aber diese Geschichte vom alten Mann ist biblisch überhaupt nicht verbürgt. Also wenn ihr so einen Josef in der Krippe habt, der ziemlich alt aussieht, verjüngt ihn. Ja, auf jeden Fall. Steht nicht in der Bibel, sondern er ist wahrscheinlich ein paar Jahre älter als Maria. Wie kommt es dazu, dass man ihn immer als älter darstellt? Einmal hängt es damit zusammen, dass wir nach dieser Geschichte, wo Jesus im Tempel, wo er dann mal ausrückt von zu Hause, beziehungsweise von seinen Eltern weggeht und dann im Tempel ist, da wird noch einmal von Josef gesprochen. Das ist aber auch das letzte Mal. Und von daher nahm man eben an, der ist früh gestorben, also ist er alt. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass nicht nur alte Menschen sterben, sondern auch jüngere. Der andere Grund liegt viel tiefer und hat zu tun mit der katholischen Marienverehrung. In der katholischen Marienverehrung ist es so, dass Maria die immerwährende Jungfrau ist. Also nicht nur im Augenblick der Empfängnis Jesu Jungfrau war, sondern auch darüber hinaus Jungfrau geblieben ist, obwohl sie mit Josef verheiratet war. Und das widerspricht dem biblischen Zeugnis. Denn wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Maria mindestens 4 Söhne gehabt hat und mindestens 2 Töchter mit Josef zusammen. Und wir kennen sogar die Namen der Söhne. Leider bei den Schwestern wissen wir es nicht. Jakobus, Judas, Simon und Josef. Und höchstwahrscheinlich, wenn man so ein bisschen wie Sherlock Holmes mal durch die Bibel geht, ist der Verfasser des Jakobusbriefes und der Verfasser des Judasbriefes, sind das beides Brüder, Halbbrüder von Jesus. Interessant ist auch Folgendes, dass Maria, so erzählen es uns die Evangelien, eine Schwester hatte. Und die Schwester hieß Salome und war mit Zebedäus verheiratet. Das kann man auch nur rauskriegen, wenn man mal so die Sherlock Holmes Rolle spielt. Dann muss man nämlich die Kreuzigungsgeschichte lesen und die Grablegungsgeschichte. Und da ist von mehreren Marien die Rede und unter anderem von einer Frau, die einmal vorgestellt wird als Frau des Zebedäus, dann vorgestellt wird als Mutter der Zebedäus-Söhne, nämlich Jakobus und Johannes, und drittens vorgestellt wird als eine Schwester der Maria. Man muss alle drei Evangelien nebeneinander legen, dann kriegt man das raus. Das heißt, das war ihre Schwester, die Salome, so hieß sie, nicht zu verwechseln mit der anderen Salome da, mit dieser giftigen, Herodes-Tochter da. Salome, die hatte also zwei Söhne, die uns bekannt sind, vielleicht auch mehrere, Jakobus und Johannes, die wiederum tauchen im Apostelkreis Jesu auf. Ja? Und wir begreifen jetzt plötzlich, ganz neu, warum eines Tages die Mutter der Zebedäus-Söhne zu Jesus kam und sagte, Herr, wenn du dein Reich hier auf Erden gründest, dann will ich gerne, dass meine beiden Söhne rechts und links da neben dir sitzen und mit dir herrschen und regieren. Die hat natürlich gedacht, als Tante von Jesus hat sie da besonderen Zugang zu ihm. Aber interessant ist, dass diese beiden Apostel offenbar die Cousins von Jesu gewesen sind. Also dass seine Verwandten, nicht seine Brüder zu dem Zeitpunkt, aber seine Cousins auch in seinem engen Jüngerkreis gewesen sind. Nun werden einige von euch sagen, ja, was sollen diese Verwandtschaftsgeschichten? Es stimmt, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass für Jesus nicht an erster Stelle die leibliche Verwandtschaft stand, sondern er sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Mutter, da redet er auch nicht mehr von seinem Vater, der ist mir Mutter, ist mir Bruder und ist mir Schwester. Ja, wer den Willen Gottes tut. Er hat seine Mutter auch nie als Mutter angesprochen. Merkwürdigerweise. Also gibt kein Beleg dafür, sondern er redet sie mit Frau an. Ja? Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Mutter, Bruder und Schwester. Und dennoch gehört zur Menschwerdung Jesu, das finde ich so wichtig, zur Menschwerdung Jesu, dass er hineingeboren wurde in ganz normale Familienstrukturen. Dass er Geschwister hatte, Cousins hatte, eine Tante hatte, wobei man nicht genau weiß, Johannes der Täufer, ist das sein direkter Cousin? Wenn Elisabeth seine Tante wäre, wäre das so. Oder vielleicht der Cousin zweiten Grades. Das wissen wir nicht so genau. Ja? Aber er ist auch hineingeboren, das gehört zur Menschwerdung Jesu, in eine ganz normale Familie. Ist nicht vom Himmel gefallen, nicht auf einer Wolke herabgekommen, sondern hineingeboren worden in ganz familiäre Verhältnisse. Und wir können ganz neu verstehen, wenn Jesus uns sagen lässt im Neuen Testament, dass er auch versucht worden ist, wie wir, in allen Dingen uns gleich geworden. Also wie wir Papa und Mama haben, Schwestern und Brüder eventuell, Tanten und Onkel, hat Jesus auch alles gehabt. Und wenn du Nöte hast im familiären Bereich, kannst du dich immer an Jesus wenden. Der kennt sich da aus. Ja. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, denke ich, wenn man mal die Verwandtschaftsverhältnisse Jesu sich anguckt. Wir können aber, denke ich, jetzt klicken. Ihr habt das mal so oberflächlich gesehen. Ihr könnt das selber nochmal im Neuen Testament nachschlagen. Vielleicht so sonntagnachmittags in der Adventszeit ist dazu Zeit, die Bibel aufzuschlagen und mal zu gucken, wie sah das aus mit den Verwandten Jesu. Ja, in unserer Geschichte geht es also um eine Begegnung von zwei schwangeren Frauen. Maria ist erst wenige Tage schwanger und Elisabeth schon im sechsten Monat. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer war 6 Monate etwa älter als Jesus, als er dieses berühmte Wort dann sagte, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Sie sind ungefähr zum gleichen Zeitpunkt aufgetreten, Johannes etwas früher und später dann Jesus. Zwei schwangere Frauen begegnen einander. Maria hatte einen langen Weg hinter sich, als sie nun zu Elisabeth kam, etwa 150 Kilometer, ich habe das mal nachgemessen, Google Maps, da gibt es solche Funktionen, etwa 150 Kilometer von Nazareth in die judäischen Berge, zu Fuß. Und sie konnte sich auch nicht voranmelden, Handy gab es damals noch nicht. und Briefe schreiben. Der Brief war genauso lange unterwegs wie jemand, der zu Fuß sich dorthin auf den Weg begab. Ich habe mir mal überlegt, wenn Maria und Elisabeth schon damals die Möglichkeit gehabt hätten, zu einer säkularen Schwangerschaftsberatung zu gehen. Was wäre da wohl passiert? Die hätten garantiert den beiden geraten, abzutreiben. Und so kann man nur dankbar dafür sein, dass es solche Einrichtungen damals nicht gab. Denn Elisabeth war ein, wenn man so will, durch ihr Alter, eine späte Erstgebärende, sagt man heute. Auch der Vater war schon alt und wir wissen, Down-Syndrom ist häufig verbreitet bei älteren Ehepaaren, wenn sie denn noch spät Eltern werden. Da hätten heute solche säkularen Institutionen gesagt, lieber abtreiben. Bei Maria hätte wahrscheinlich die soziale Indikation gegriffen. Und hätte man gesagt, dieses junge Mädchen, verlobt, noch keine Ausbildung gemacht, ist unmöglich. Heute werden, was soziale Indikationen angeht, ganz andere Kinder abgetrieben. Ich habe vor längerer Zeit mal mit einem Arzt gesprochen, der sagte mir, das wäre eine Frau zu ihm gekommen, hätte gesagt, die wäre schwanger, Geburtstermin, dann und dann, irgendwann im Sommer, und sie hätten doch einen Urlaub schon gebucht in dieser Zeit. Furchtbare Geschichte. Und das passiert heute nicht nur hier und da, sondern das passiert tausendfach in unserer Welt. Was wäre passiert, wenn sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus oder einer von beiden abgetrieben worden wäre? Und ich verstehe plötzlich neu das Wort, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er wusste, in welcher Zeit er seinen Sohn senden musste, als das noch nicht möglich war. Zwei schwangere Frauen begegnen einander. 150 Kilometer ist Maria unterwegs, als sie an die Tür von Elisabeth klopft. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist Maria zu Elisabeth gegangen? Das hängt nicht mit dem Engel zusammen, in erster Linie. Denn der Engel sagt nicht, geh mal zu Elisabeth. Sondern er sagt ihr nur, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger, bereits im 6. Monat. Aber er gibt ihr keine Anweisung, sich auf den Weg zu machen und Elisabeth zu besuchen. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht zunächst mal mit Josef zusammenhängt. Denn wir wissen, dass Josef zu kämpfen hatte, als er mitkriegte, meine Frau ist schwanger. Und Gott musste den Himmel in Bewegung setzen, einen Engel schicken, um Josef davon zu überzeugen, nicht wegzulaufen und wegzurennen, sondern Maria als seine Frau zu sich zu nehmen. Überhaupt fällt mir bei Josef auf, das fällt mir bei vielen Männern auf, auch bei mir immer mal wieder, das heißt, meiner Frau fällt es eher bei mir auf als mir selbst, dass wir Männer ja immer, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, sehr persönliche, sehr schweigsam sind. Und das fällt mir bei Josef auf, dass in der gesamten Weihnachtsgeschichte, überhaupt im Neuen Testament, uns nicht berichtet wird, dass Josef überhaupt ein Wort mit seiner Frau mal geredet hätte. Da kommt immer der Engel sozusagen als Mittler dazwischen und sagt ihm was und dann macht er, was der Engel sagt. Aber dass sie beiden mal miteinander reden und ich kann mir denken, vielleicht ist das der Grund gewesen, dass sie sich auf den Weg machte zu Maria, dass sie sich von Herzen wünschte, mit jemandem über ihre besondere Situation zu reden. Ich bin nicht verheiratet, noch nicht. Und da ist ein Kind unterwegs. Und dann habe ich gehört, dass dieses Kind von Gott kommt, auf eine ganz besondere Weise von Gott herkommt. Durch den Heiligen Geist sozusagen in mir dieses neue Leben keimt. Und dann macht sie sich auf den Weg. Und interessanterweise nicht zu ihren Eltern. Wir wissen nicht, ob die zu diesem Zeitpunkt noch gelebt haben, sondern zu ihrer Tante oder älteren Cousine, zu ihrer Verwandten. Und mir fiel dabei ein, vielleicht ist das auch so ein wichtiger, indirekter Fingerzeig für uns, wie bedeutsam es ist, doch auch eine Vertrauensperson zu haben. Ein Seelsorger. Oder man könnte auch sagen, eine mütterliche Freundin oder einen väterlichen Freund. Ich habe den Eindruck, dass je länger wir sozusagen in unsere Zeit hinein marschieren, umso stärker trennen sich die Generationen voneinander. Ich merke das auch bei unseren Kindern, die sind weit weg von den Großeltern, jedenfalls von uns als Großeltern. Man kriegt also gar nicht mehr mit, dass die Kinder groß werden oder staunt darüber, wenn man sie also alle paar Wochen oder paar Monate sieht, wie groß sie geworden sind, welche Entwicklungsschritte sie gemacht haben. Wir leben in einer Welt, wo sich Generationen aufteilen. Man erkennt das auch in der Politik und in der Gesellschaft. Deswegen gibt es ja mehr Generationenhäuser heute im Angebot. Aber man weiß, dass es eigentlich gut ist, dass Menschen über Generationen hinweg miteinander im Gespräch sind. Und es sind ja meistens die Fehler, die wir gemacht haben, aus denen nicht wir lernen, sondern unsere Kinder lernen könnten. Es ist ja auch interessant, dass es im Neuen Testament in der Gemeinde Jesu keinen Seniorenkreis und keine Jugendgruppe gibt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Kein Seniorenkreis und keine Jugendgruppe. Sondern was dort steht, ist, sie waren täglich miteinander zusammen, alt und jung. Und wenn man so einige Berichte liest im Neuen Testament aus dem Leben der Gemeinde, entdecken wir, dass da die Generationen offensichtlich Gemeinschaft haben. Über ihre Altersgrenzen hinaus. Auch als Schwestern und Brüder sich natürlich ansehen. Aber ich denke auch an das, was uns von den Aposteln dann immer wieder ins Stammbuch geschrieben wird, auf unterschiedliche Art und Weise, dass wir ja berufen sind zum Wachstum im Glauben. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, eigentlich müsstet ihr schon längst erwachsen sein, schreibt dann eine Gemeinde. Und ihr seid noch wie Kinder, wie Säuglinge. Ihr müsstet eigentlich schon erwachsen sein. Und ich glaube, dass sich junge Leute danach sehnen, eigentlich in ihrem Herzen, Menschen zu finden, die offen sind für sie. Väter und Mütter in Christus. Väter und Mütter in Christus. Mir steht an dieser Stelle Remmer Jansen vor Augen, der in Schlagholt und Umgebung, überhaupt in Ostfriesland, eine große Erweckung eingeleitet hat. Er war selber nicht verheiratet. Aber er ist für viele Menschen zu einem Vater in Christus geworden. Er hatte sein Haus voller Waisenkinder. Er hat sich um Kinder gekümmert aus schwierigen Verhältnissen. Und junge Leute kamen zu ihm, selbst als er schon in der Pensionsphase war, und suchten ihn auf und wollten Rat von ihm. Ich glaube, dass das wichtig ist. Weil, und das weiß ich jetzt auch als Vater, es für Kinder manchmal nicht leicht ist, direkt mit den Eltern zu sprechen, in einem bestimmten Alter. Also bis 12 denkt man ja immer, Papa kann alles oder Mama. Aber dann gibt es so eine Phase, wo man sich auch distanziert, ist ganz normal, ganz natürlich, hat Jesus auch durchgemacht, der 11-jährige, 12-jährige Jesus im Tempel, wo man sich distanziert und wo man eigentlich jemanden braucht mit etwas mehr Distanz zur Familie. Einen väterlichen Freund, so eine mütterliche Freundin. Ich kann mir vorstellen, dass Maria in ihrer Not und in der Neuheit ihrer Situation sich auf den Weg gemacht hat, 150 Kilometer, um diesen einen Menschen nun aufzusuchen und mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sicherlich auch die Botschaft des Engels, deine Tante, ja, das war wahrscheinlich, oder deine Cousine, Gespräche der Familie, die kann keine Kinder kriegen. Das war damals eine schlimme Sache, keine Kinder zu kriegen. Heute gibt es viele Leute, die haben das gar nicht mehr in ihrem Lebensprogramm, mal Eltern zu werden. Ganz viele. Und damals war das eine Schande, verheiratet zu sein. 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre. Und kein Kind zu haben. Das war auch eine soziale Problematik, weil die Kinder waren zuständig sozusagen für die Versorgung der Eltern. Aber es war eine Schande auch nach außen. Und es lag ein geistlicher Verdacht. Und nun muss man sich vorstellen, die Elisabeth ist Predigersfrau, ja, Zacharias Priester im Tempel. Und kriegt keine Kinder, wie kann das zugehen? Was gibt es da an verborgenen Sünden eventuell in der Familie? So werden die Nachbarn und Freunde geklatscht haben. Und auch in der Verwandtschaft wird das sicherlich Gesprächsthema gewesen sein. Vielleicht äußerlich, so ist das ja häufig bei uns, mit so einer Mitleidsmine im Gesicht, ja. Aber so unter der Hand mit einer Frage, irgendwas ist vielleicht da doch nicht so in Ordnung. Ne? Das hört man manchmal so heraus, wir sind ja manchmal so doppelzüngig. Ne? So nach außen, dass uns keiner was nachweisen kann, setzen wir die Mitleidsmine auf und unter der Hand aber kommt da so ein kleiner Verdacht, der da geäußert wird. An was mag es denn wohl liegen? Und vielleicht war es eben auch dieses Wunder, dass der Engel ja der Maria mitteilt. Und wo er der Maria sagt, du, deine alte Cousine, deine alte Tante, deine Verwandte, die kriegt ein Kind schon 6 Monate, stell dir mal vor. Hat also schon die ersten Klippen der Schwangerschaft überwunden. Und sie selber hatte jetzt auch vom Heiligen Geist, von Gott, durch den Engel mitgeteilt bekommen, bei dir ist ein Wunder passiert. Da ist ja da auch das Geheimnis der Gemeinde. Wir sind ja Leute, ganz normale Menschen, Sünder, wie alle anderen auch, aber was wir neben unserem gemeinsamen Sündersein ja teilen, ist ja auch ein Wunder. Ja? Denk an Hella Heitzmann, die mal gesungen hat, Wunder sind mir kein Problem, sagt sie, singt sie, sang sie, sie ist ja verstorben inzwischen. Und warum kein Problem? Weil sie erlebt hat, wie Jesus ihre Schuld vergab. Größte Wunder in der Geschichte. Gemeinde Jesus sind Leute, die Wunder erlebt haben in ihrem Leben. Deswegen sitzen sie zusammen. Und deswegen erzählen sie auch von den Wundern, die sie erlebt haben, trösten sich damit gegenseitig, ermutigen sich. Und Maria hat ein Wunder erlebt, noch ganz in den Anfängen, ganz im Keim. Und Elisabeth auch. Und das bringt zusammen. Und da klopft sie nun an die Tür und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Als die Stimme von Maria erklingt, also das muss, man muss das so sagen, man klopft im Orient nicht an die Tür. Sondern man steht vor der Tür und ruft ganz laut. Dein Name, hier bin ich. Das macht man deswegen, dass ein Dieb, der klopft an die Tür im Orient. Um nachzugucken, ist da jemand zu Hause? Oder ist das Haus leer? Ja, der testet so. Also im Orient klopft man nicht an, sondern man steht vor der Tür und ruft seinen Namen. Hier bin ich, will dich gerne besuchen. Wo Maria nun so den Mund aufmacht und ruft, da hört es das Kind im Leib der Elisabeth. Und es hüpft vor Freude. Und es gibt einen Grund dafür, nämlich, dass der Heilige Geist schon sozusagen bei diesem Kind ist. Johannes gehört zu den ganz wenigen, die schon im Mutterleib den Heiligen Geist empfangen haben. Ein Unterschied zu Jesus, er ist durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Oder vom Heiligen Geist empfangen. Das ist noch etwas, eine Stufe, sag ich mal, drüber. Ja? Aber gleich darunter, Johannes der Täufer, der schon als Baby im Mutterleib den Heiligen Geist empfängt. Und wer den Heiligen Geist empfängt, der ist sensibel für Gottes Gegenwart. Das ist überhaupt das Thema des Heiligen Geistes, ja, sensibel zu machen für Gottes Gegenwart in unserem Leben und die Augen aufzumachen für Jesus. Er kann Jesus nicht sehen im Mutterleib und schon gar nicht dieses Embryo in Maria, winzig klein, einige Tage erst alt. Aber durch den Heiligen Geist hat dieses Kind im Leib der Elisabeth etwas mitgekriegt. Da ist etwas Wunderbares passiert und es hüpft vor Freude im Leib der Mutter, weil es nichts anderes kann als hüpfen. War ja noch nicht, wie auf der Welt, hat noch nicht sprechen gelernt. Das passiert ja erst sehr viel später. Aber es konnte hüpfen im Mutterleib. Und auch Elisabeth war unter der Wirkung des Heiligen Geistes und kriegt das mit. Und ihr gehen plötzlich die Augen auf für die Gegenwart Gottes in Maria. Und sie sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn, die Mutter meines Herrn zu mir nach Hause kommt? Was mich am stärksten ärgert ist, dass in der ganzen Abtreibungsgeschichte immer wieder von diesen Embryonen zu Anfang, in der Anfangsphase, als von Zellklumpen gesprochen wird. Was von Zellklumpen? Und Elisabeth erkennt plötzlich durch den Heiligen Geist, das ist nicht ein Zellklumpen. Wir würden vielleicht zunächst sagen, das ist Mensch von Anfang an, im Augenblick der Zeugung, des Verschmelzen von Ei und Samenzelle, ist das ein Mensch. Maria erkennt noch, Elisabeth erkennt noch mehr und sie weiß, das, was da begonnen hat, das ist der Herr. Der Herr. Der König des Himmels und der Erde, der das Bild ist des unsichtbaren Gottes. Das ist der Herr in diesem kleinen Format des Embryos. Aber schon ganz und gar. Sie sagt nicht, das wird mal der Herr. Ja, zukünftig, irgendwann, bei bestimmten, sondern ist in diesem Augenblick, wo Maria ganz am Anfang der Schwangerschaft ist, schon der Herr. Voll und ganz. Das ist hochinteressant, wenn man unter diesem Aspekt mal darüber nachdenkt. Wie kommt es, dass ich würdig bin, die Mutter meines Herrn zu empfangen, dass sie zu mir kommt? Du bist gepriesen unter den Frauen, sagt Elisabeth. Mich beeindruckt auch, dass sie nicht neidisch ist. Eigentlich als Ältere hätte sie ja das Recht gehabt, Mutter des Messias zu werden. Jedenfalls nach damaligem Verständnis. Sondern dass hier die Jüngere, das Mädchen, von Gott als Werkzeug gebraucht wird. Und Gott macht an dieser Stelle deutlich, dass nicht wir sozusagen als Menschen die Voraussetzungen schaffen, würdige Mitarbeiter, Mitwirkende in Gottes Heilsplan zu sein, sondern seine Berufung und seine Gnade. Du bist gebenedeit, gesegnet unter den Frauen, sagt Maria zu, sagt Elisabeth zu Maria. Du bist gesegnet unter den Frauen. Auch Elisabeth ist ein Zeugnis dafür, dass nicht ihre Leistung sozusagen sie zur Mutter macht, sondern Gottes Gnade. Und deswegen bleibt bei beiden nachher nichts übrig, dass sie sich selber jetzt auf die Schultern klopfen könnten und sagen, was sind wir für Leute? Sondern immer nur der Verweis auf die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die sie würdig gemacht hat. Aber, und das ist, denke ich, wichtig in diesem Zusammenhang, Maria hat das gehört durch den Erzengel Gabriel, was da mit ihr passieren soll. Aber sie sagt dann, und das ist wie eine Entscheidung, ich bin eine Dienerin, oder bei Luther steht eine Magd, man könnte auch übersetzen, eine Sklavin des Herrn. Ich bin das. Gott hatte nicht gesagt, du bist meine Sklavin und du hast jetzt das Kind zur Welt zu bringen. Sondern er kündigt ihr dieses Wunder durch den Erzengel Gabriel an. Und dann steht Maria in der Entscheidung, das Geschenk anzunehmen oder zu sagen, geh mal zu Elisabeth. Oder such dir irgendjemand anders. Wir wissen, dass bei allen Berufungsgeschichten, die uns ausführlich erzählt werden in der Bibel, dass Gott nicht über die Köpfe von Menschen hinweg beruft. Sondern er beruft, er erwählt, aber wir müssen die Wahl annehmen. Und die Berufung. Schon bei der Bekehrung so. Der Heilige Geist kommt in unser Leben. Er öffnet uns die Augen für Jesus. Er bombardiert uns mit seinem Wort, mit seinen Einladungen. Wie viel Mal hast du schon die Predigt des Evangeliums gehört und dich immer noch nicht entschieden? Und Gott ist immer noch gnädig, barmherzig, geduldig und langsam zum Zorn. Ne? All das, was so die Heilige Schrift über diese Eigenschaften Gottes sagt, lädt dich immer wieder neu ein, redet immer wieder mit dir. Aber er wartet darauf, dass du die Entscheidung triffst. Und so ist es auch bei Berufung. Ja? Wenn es also um die Berufung geht, den Kindern das Evangelium zu sagen oder anderen, das ist ja so unser Problem hier in der Gemeinde, dass uns da Leute fehlen in diesem Arbeitsbereich, Das sind Berufungen, die Gott ausspricht, aber er fragt dich, ob du willst. Ob du ja sagst. Ich will. Er stülpt dir diese Berufung nicht einfach über. Weder die Berufung damals zur Mutter des Messias, zur Mutter des Wegbereiters des Messias bei Elisabeth, als auch wenn es um Arbeit geht im Reich Gottes. Er erwählt dich, beruft dich, aber dann fragt er dich. Und dann kannst du sogar deine Argumente loswerden. Wissen wir von Mose, die waren ja alle nicht so schnell, die Frauen sind ja schneller an dieser Stelle. Und deswegen dienen ja auch mehr Frauen in der Gemeinde als Männer in der Regel, ja, weil die sind immer fixer an dieser Stelle. Männer, die berufen werden, da wissen wir aus dem Alten Testament, die tun sich da manchmal ganz schön schwer. Mose fragt, ich kann nicht richtig reden, such dir einen anderen, ich habe da Probleme, mich zu äußern und so weiter. Jeremia sagt, ich bin zu jung und so weiter. Also man kann mit Gott da auch diskutieren. Ja, lässt er sogar zu, in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Okay, also entscheidend ist, dass sie nicht aufgrund ihrer Leistung berufen worden sind, diese beiden Frauen, sondern aufgrund der Gnade Gottes. Aber Gott stülpt diese Gnade nicht über, sondern er fragt. Und Maria sagt, ich bin eine Magd des Herrn und mir geschehe nach seinem Wort. Zum Schluss. Maria singt ein Lied am Ende. Und das erinnert uns natürlich an die erste Miriam, die in der Bibel auftaucht. Also Maria ist eigentlich der hebräische Name Miriam. Das Miriam-Lied. Das große Siegeslied. Miriam, eine Schwester des Mose und des Aaron. Und als da Mann und Maus versinken von die Ägypter sozusagen, nicht die Israel verfolgen wollen und sie zurückholen wollen nach Ägypten, und da kommt ja das Wasser wieder und die Wellen schlagen zu und sie ertrinken, da stimmt dann die Miriam dieses große Siegeslied an. Und Maria, Miriam des Neuen Testamentes, singt auch. Und es ist interessant, dass sie eigentlich nicht mit eigenen Worten singt, sondern mit Worten der Heiligen Schrift. Ich habe mal nachgezählt und festgestellt, dass mindestens 30 Zitate aus den Psalmen und anderen Liedern des Alten Testaments in diesem Magnificat, in diesem Loblied der Maria drinstecken. Mit anderen Worten, dieses junge Mädchen, und das ist jetzt ein heißer Tipp an alle GU-Schüler und Schülerinnen, dieses junge Mädchen hat in der Bibel gelesen. Oder vielleicht konnte sie nicht lesen, aber sie hat zugehört, wenn aus der Bibel vorgelesen wurde. Und sie hat auswendig gelernt. Sodass in dieser Situation ihr Worte der Bibel aus den Psalmen zur Verfügung standen und sie konnte daraus ein Lied machen. Wie wichtig ist, dass wir Worte der Heiligen Schrift haben, nicht nur in unseren Bibeln, sondern in unserem Herzen. Oder Worte aus dem Gesangbuch, aus dem Liederbuch. Und dass, wenn wir mal nicht mit eigenen Worten unser Gebet formulieren können, wir zurückgreifen können auf Worte der Heiligen Schrift. Und wann können wir, oder wann müssen wir manchmal auf unsere eigenen Worte verzichten? Entweder wenn es uns nach Jubeln zumute ist, oder wenn wir tief traurig sind. Ne? Also wenn du was ganz Schönes geschenkt bekommst, ja, was hast du dann? Da finde ich keine Worte. Dann bin ich sprachlos. Oder wenn es dir dreckig geht und du nicht mehr weißt, wohin. Es ist gut, in solchen Situationen Worte der Heiligen Schrift im Herzen zu haben. Maria singt ihr Lied nicht mit eigenen Worten, sondern mit Worten, die vorher schon Menschen gesungen haben, gebetet haben. Das kann man nachtesten und nachprüfen. Und es geht um zwei Dinge in diesem Lied. Einmal um die Macht Gottes, der über allem steht, auch über die Mächtigen. Denkt an das eine Lied und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner steht. Heißt es in einem Lied. Und das andere, die Barmherzigkeit Gottes, besingt sie in diesem Lied. Die Macht Gottes und die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist etwas, was auf dieser Welt ja stark auseinanderfällt. Wenn einer mächtig ist, ist er nicht barmherzig. Und wenn einer barmherzig ist, ist er nicht mächtig. Aber bei Gott ist beides zusammen da. Seine Macht, die Könige vom Thron stürzt. Und seine Barmherzigkeit, die arme Leute auf diesen Thron setzt. Das besingt sie in ihrem Magnificat. Und sie sieht sich selber an dieser Stelle so als ein Beispiel. Du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Und hast dir Gnade widerfahren lassen. Und sie zur Mutter des künftigen Messias gemacht. Die Macht und die Barmherzigkeit. Das ist etwas, womit wir rechnen dürfen in unserem Leben. Mit der Macht Gottes und mit seiner Barmherzigkeit. Und ich weiß nicht, wie du gerade so drauf bist in deinem Leben. Vielleicht brauchst du mal so zwischendurch, mir geht das so, so den Erweis der Macht Gottes. Jetzt nicht, weil du Gott nicht glauben kannst, dass er mächtig ist, aber weil du vielleicht deine eigenen Wege gehst und den Eindruck hast, läuft auch ohne ihn ganz gut, ja? Vielleicht brauchst du das mächtige Stoppschild des lebendigen Gottes. Und vielleicht bist du gerade an diesem Stoppschild vorbei und bist so weit unten. Dass du sagst, kann ich überhaupt wiederkommen mit derselben Schuld, die schon 30, 40, 50 Mal auf mich geladen habe. Immer wieder. Gott ist auch der Barmherzigste, den du dir vorstellen kannst. Er ist der Mächtigste und er ist der Barmherzigste. Und er stößt keinen weg. Man könnte sogar sagen, dass Gott seine Macht, seine Allmacht ausnutzt, um uns seine Barmherzigkeit zu erweisen. Das singt Maria nicht nur. Das hat sie erlebt. Und ich glaube, Elisabeth auch. Amen.